Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben gerade gesungen oder wir haben es ausgedrückt in dem Lied, dass wir das unser Leben oder die Herrschaft über unser Leben übergeben wollen. Und ein Stück weit wird es darum gehen heute in diesem Text, dass Gott Herrschaft von etwas übernimmt, dass Gott quasi die Leitung übernimmt. Lass uns aber zu Anfang einmal aufstehen und gemeinsam dafür beten. Gott, unser Vater, du hast uns erlöst und das bekennen wir, dafür beten wir dich an und wir loben dich dafür. Du bist ein Gott, der Menschen liebt und alles menschenmöglich oder gottmögliche getan hast, was um uns Menschen dann zu erlösen. Danke dafür, dass du uns die Hand gereicht hast und du hast noch viel mehr getan. Du hast unsere Hand genommen und hast uns herausgezogen aus dem Schlamm der Sünde, aus der Sklaverei der Sünde und hast uns hineingestellt in, ja, auf einen ganz neuen Weg, einen Weg mit einer Ewigkeitsperspektive. Wir danken dafür, wir loben dich und beten dich an und bitten dich, dass wir dich mehr, etwas mehr begreifen, auch wenn wir in einen Text hineinschauen, der vor so vielen Tausenden von Jahren geschrieben worden ist. Wir danken dafür, dass du dein Wort lebendig ist und dass auch diese alten Texte zu uns sprechen und uns dich erklären und dein Wesen und dein Ziel mit uns Menschen glaubhaft oder weiß machen. Wir bitten dich, segne uns dabei und öffne unser Herz und öffne unser Verstand für das, was du uns sagen möchtest. Amen. Wir nehmen Platz. Wir haben heute einen recht interessanten Text. Ich möchte aber quasi etwas früher beginnen und diesen Text so etwas einleiten. Und zwar ist Gott dabei, oder ich beginne mal anders, das Volk Israel war über Jahre hinweg, über mehrere Hunderte von Jahren, war es ein Sklavenvolk gewesen. Ihre Hände in ihre Herren behandelten das Volk Israel wie Gegenstände. Das heißt, es war ihr Eigentum und sie hatten kein Interesse daran, dass Israel irgendwie als eine Nation herangebildet wird. Vielmehr suchten sie, dieses zu zerstören. Das war ihnen ein Anliegen. Sie hatten kein Interesse daran, dass Israel irgendwie eine Identität oder eine Struktur gewinnt. Und Gott ist dabei, das alles jetzt in 4. Mose zu ändern. Er gibt seinem Volk Identität, Würde und Struktur. Und das Erste, was er macht, er gibt seinem Volk einen Namen. Und das lesen wir zum Beispiel hier in dieser Aussage. Da sagt er zu Mose, nehmt die Summe der ganzen Gemeinde der Söhne Israel auf, nach der Zahl, nicht der Personen, sondern der Namen. Der Name hat eine besondere Bedeutung in diesem Buch, der Nummern sozusagen oder der Zahlen. Namen, wenn wir das unterstreichen, werden wir feststellen, dass Namen dort sehr zentral sind. Dann schafft Gott sogar eine Autoritätsstruktur. Wir lesen ein paar Verse weiter. Da sagt er, das sind die Berufenen der Gemeinde, die Fürsten der Stämme ihrer Väter. Ja. In Ägypten hatte niemand Interesse daran, dass bestimmte Würdenträger sogar als Fürsten bezeichnen würden, weil das würde dann etwas bedeuten oder heißen, dass eine gewisse Würde ausgedrückt wird in diesem Volk. Jetzt tut Gott es aber und sagt, es sind Fürsten, die eine bestimmte Aufgabe haben. Also Gott schafft eine Autoritätsstruktur. Dann geht das noch ein bisschen weiter. Durch die ermittelten Zahlen bekommen die Israeliten plötzlich ein Gefühl ihrer Größe und Stärke. Das lesen wir dann in Vers 46. Es waren all die Gemusterten über 600.000. Ja, wirklich eine ganz große Menge. Und das macht Gott ihnen bewusst, wie groß sie eigentlich sind. Das, was die Ägypter immer vermieden haben, dass Israel nicht erkennt, dass es ihnen nicht bewusst wird, dass sie ein großes Volk sind, das macht Gott. Gott zeigt ihnen, wie groß sie oder wie viele sie eigentlich sind. Dann schafft Gott Struktur, die eine Identität vermittelt. Er lässt Verzeichnisse erstellen. Wir lesen das in Vers 18. Und sie ließen sich in die Geburtsverzeichnisse eintragen nach den Sippen, nach ihren Vaterhäusern. Auch das ist etwas, was eine Identität vermittelt, wenn man weiß, das sind meine Eltern, meine Voreltern und meine Vorfahren. Das schafft eine Identität, das vermittelt ein Verständnis von sich selbst. Wer bin ich eigentlich? Und dann geht das weiter. Wir lesen das in, wir haben das in Kapitel 2 gelesen, dass Gott versucht, das Lager äußerlich zu ordnen. Ja, das Lager wird äußerlich geordnet. Gott legt ein Zentrum fest, die Stiftshütte, das Heiligtum, und sagt jedem Stamm, dort hast du dich dann zu lagern. Eine feste Lagerordnung. Und wir kennen das alle, Ordnung schafft ein Gefühl. Ja? Ordnung schafft ein Gefühl, Ordnung schafft Sicherheit, Geborgenheit und Orientierung. Das versucht Gott ihnen zu vermitteln. In dieser Ordnung hatten sie ihren Spielraum, aber ungefähr wussten sie, wo ihr Platz ist. Dann schafft Gott eine Dienstordnung, das haben wir uns als nächstes angeschaut. Er legt fest, wer im und am Heiligtum dienen darf, wer darf was tun. Ja, auch dort ist Gott dabei, das Ganze zu strukturieren und zu sortieren und zu ordnen. Und nach dieser äußerlichen Ordnung, die er immer wieder versucht hat festzulegen, wenden wir uns heute der inneren Ordnung zu. Und ich lese ein Zitat von einem Bibelausleger, der sagt, von der äußerlichen Ordnung der Stämme Israels zum Heere Jehovas schreitet die Organisation fort zur inneren Ordnung. Also erstmal das Äußerliche, das hat eine Struktur, jetzt geht es um die innere Struktur, innere geistliche, sittliche Ordnung. Um der äußeren, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns gleich anschauen wollen, um der äußeren oder bürgerlich-sozialen Einheit den inneren, sittlichen und religiösen Halt zu geben. Also eine Gesellschaft braucht äußerliche Ordnungen. Wichtig ist, dass es auch innere Ordnung hat, die der ganzen Gesellschaft dann Struktur und Stabilität geben. Es brauchte unbedingt eine stabile, innere, sittliche und religiöse Ordnung. Und das merken wir heute ganz besonders. Unsere zum Teil biblische Ordnungen, die man irgendwann mal im Grundgesetz verankert hat, werden hinterfragt. Sie bröckeln. Und wir merken, wie die ganze Gesellschaft an Halt verliert. Wir merken, wie die Gesellschaft ins Schwanken gerät. Ja, also äußere Ordnungen brauchen noch innere Ordnungen, die dem Ganzen Halt vermitteln, sie die Stabilität erzeugen. Für Gott ist es immer wieder oder immer noch wichtig, wie wir über ihn und über uns denken. Was ist unsere Identität? Was ist deine Identität? Wer bist du? Das ist wichtig zu wissen. Ja, das ist unglaublich wichtig zu erkennen in der Seelsorge. Es ist ein ganz massiver Faktor, zu wissen, wer bist du? Was ist deine Identität? Wir sind Kinder Gottes. Gott nennt seine Kinder mit Namen. Er liebt sie. Er verteilt Gaben in der Gemeinde, die eingesetzt werden sollen. Er setzt Verantwortliche ein in der Gemeinde, schafft Strukturen. Er gibt uns Orientierung in den Geboten, die wir haben, in den vor allen Dingen Liebe Gott und deine Nächsten wie dich selbst. Also Gott ist dabei, uns mit einer Identität zu versehen. Etwas sehr Elementares und Wichtiges. Und wie gesagt, das beobachten wir jetzt bei dem Volk Israel. Er schafft Identität unter diesem Volk, das eigentlich gewohnt war, Sklave zu sein, wo die Identität nicht wichtig war. Ja, oder die Identität, die sie bisher kannten, war nur, ich bin ein Sklave. Wir kommen jetzt zu dem Text und wollen uns den Text anschauen. Und wir wollen uns ihn, oder wollen uns ihm erst einmal äußerlich etwas nähern. Unser Text, der hat drei Teile und die werden immer wieder von derselben Phase eingeleitet. Wenn ihr eure Bibel mit habt, dann schaut einmal rein. Also 4. Mose Kapitel 5 heißt normalerweise oder heißt in vielen Bibeln dann Numeri. 4. Mose Kapitel 5, wenn wir Vers 1 lesen, dann heißt das, und der Herr redete zu Mose und sprach. Dann hat der erste Teil 4 Verse, dann kommt der nächste Teil, Vers 5, und der Herr redete zu Mose und sprach, der hat dann 5 Verse, und dann kommt ein langer Teil, das ist ab Vers 11 und wiederum dieselbe Phrase, mit dem dieser Teil eingeleitet wird. Ja, also das sind so diese Ähnlichkeit, die wir haben, das heißt, die Struktur in diesem Text wurde uns vorgegeben. Dann haben wir den ersten Unterschied. Wenn wir hineinschauen, dann lesen wir in Vers 2, Kapitel 5, Vers 2, befiehl den Söhnen Israels, dass sie, und dann, wie gesagt, kommt ein Text. Was ist das jetzt hier für eine Aussage, die wir hier treffen? Wie würdet ihr das bezeichnen? Ich höre so schlecht. Ein Befehl, genau. Das ist ein klarer Befehl, eine klare Ansage. Es muss etwas passieren. Jetzt muss gleich etwas getan werden. Befehl den Söhnen Israels, die sollen das und das tun. Dann die anderen Teile beginnen etwas anders. Vers 6 und Vers 12, also wie gesagt, immer der Anfang von unserem Teil. Rede zu den Söhnen Israels, wenn das und das passiert, dann sollst du das und das tun. Und genauso Vers 12, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, das ist dann nur eine kleine quasi eine Abweichung von Vers 6, ist nicht weiter von Bedeutung, glaube ich. Wenn etwas passiert, dann sollst du das und das tun. Alle drei Teile sollen die Heiligkeit im Lager unterstreichen. Und wir beginnen gleich mit dem ersten Teil. Es geht einmal um die äußere Reinheit im Lager. Und das ist, sind nur vier Verse, aber es ist ein sehr faszinierender, faszinierender Gedanke, der hiermit weitergegeben wird. Den wollen wir uns etwas genauer anschauen. Wir schauen uns diese vier Verse an. Ich habe euch ein Bild aus meiner Bibel mitgebracht, damit man sich so ein bisschen vielleicht orientieren kann. Und hier lesen wir. Und der Herr redete zu Mose und sprach, befiehl den Söhnen Israels, dass sie alle Aussätzigen und alle, die an einem Ausfluss leiden und alle durch eine Leiche Verunreinigten aus dem Lager hinausschicken. Sowohl Mann als auch Frau sollt ihr hinausschicken. Vor das Lager sollt ihr sie hinausschicken, damit sie nicht ihr Lager unrein machen. Das ist nicht ihr Bett, sondern das ganze Lager, zumindest oder vielleicht auch ihr Lager, was ihrem Stamm gehört. Auf jeden Fall, das sollten sie nicht unrein machen. In deren Mitte ich wohne. Ich wohne in diesem Lager, das darf nicht verunreinigt werden. Und die Söhne Israel taten so und schickten sie vor das Lager hinaus, wie der Herr zu Mose geredet hatte, so taten die Söhne Israel. Israel bekommt den Befehl, eine Menschengruppe aus dem Lager auszusondern, ja quasi zu verbannen und sie an einem Ort außerhalb des Lagers wohnen zu lassen. Das Lager um die Stiftshütte herum sollte unbedingt rein bleiben. Warum sollte es rein bleiben? Weil Gott darin wohnt. Ja? Gott hat Wohnung bezogen im Lager, deswegen musste es eine bestimmte Heiligkeit oder Reinheit ausstrahlen, weil Gott darin wohnhaft war. Ja? Ganz wichtiges Prinzip für uns, Gott und Unreinheit vertragen sich überhaupt nicht. Gott und Unreinheit vertragen sich nicht. Dort, wo Gott ist, dort muss auf Heiligkeit und Reinheit geachtet werden. Wir werden uns gleich nochmal anschauen, wie und was Gott hier betonen möchte. Doch um welche Unreinheit geht es hier? Das ist die nächste Frage. Was sind das für Menschen, die plötzlich außerhalb des Lagers wohnen mussten? Zum einen waren das Aussätzige. Waren die Aussätzigen besondere Sünder? Nein, es waren Kranke. Das nächste, es waren Menschen mit einem Ausfluss behaftet. Das heißt, eine Frau, die Blutungen hatte außerhalb der Regel, dann waren das vielleicht jemand, der einen Eiterfluss hatte. Waren das besondere Sünder? Nein, es waren kranke Menschen. Dann hatten wir als drittes gelesen, es waren jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat. Ja, häufig sind das Verwandte. Ja, es ist jemand in deiner Familie gestorben, irgendwie muss diese Person beerdigt werden oder aber du schläfst im Bett, die Person neben dir stirbt, du verunreinigst dich, obwohl du es gar nicht wolltest. Das heißt, zu deiner Trauer hinzu kommt noch der Punkt, du musst aus dem Lager herausgehen. Ja, also zu der Krankheit, die du hast, zu der Ungewissheit mit dieser Krankheit vielleicht, zu der Trauer, du musst auch noch vor das Lager, du musst das Lager verlassen, du musst dein gewohnten Umfeld verlassen, musst vor das Lager gehen. Das, wenn wir aus unserer heutigen Perspektive sagen, ist aber gemein. Ja? Gott und diese Art von Unreinheit vertragen sich aber nicht, Gott hat das so festgelegt. Wir lesen auch eine andere Stelle. Ich finde das sehr spannend in diesem Zusammenhang und wollte die so ein bisschen vorgreifen aus 5. Mose. 5. Mose 23, Verse 13 bis 15. Dort lesen wir etwas, wo es hat dieselbe Begründung, aber da finden wir auch einen Hinweis darauf, dass das Lager reingehalten werden sollte. Gott wohnt im Lager, also das Lager muss reingehalten. Wir lesen hier, und du sollst einen Platz außerhalb des Lagers haben, dahin kannst du hinausgehen, um auszutreten. Ist sehr vornehm ausgedrückt. Ja? Also das Klo sollte bitte außerhalb des Lagers sein, das ist so deutsch gesagt. Ja? Also es geht hier um die Notdurft, die man verrichten möchte. Und du sollst eine Schaufel bei deinem Gerät haben, und es soll geschehen, wenn du dich draußen hinsetzt, also wie gesagt, es geht immer noch um ein Geschäft, was man erledigen möchte, so sollst du ein Loch damit graben und deine Ausscheidung damit wieder zudecken. Denn der Herr, jetzt kommt die Begründung, denn der Herr, dein Gott, lebt mitten in deinem Lager, um dich zu retten und deine Feinde vor dir dahin zu geben, und dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Anstößiges unter dir sieht und sich von dir abwendet. Also Gott war es wichtig, dass das Lager rein und sauber und heilig gehalten wird. Und solche Dinge, da hat Gott festgelegt, ich möchte diese Dinge nicht im Lager haben. Da müsstet ihr einen Ort haben außerhalb des Lagers, dort kann man das verrichten, dort wird das quasi erledigt, und dann können wir uns bleibt das Lager quasi sauber. Zur Toilette sollten sie einen längeren Weg zurücklegen, das heißt, wenn man ganz nah an der Stiftshütte wohnt, müsste man ja doch einige Meter gehen, vielleicht auch einen Kilometer gehen, ich weiß es nicht, wie groß das Lager ist, wenn man 2 Millionen Menschen hat, aber es ist bestimmt nicht klein, und dann dort ist man auf Toilette gegangen und dann ist man wieder zurückgegangen an seinen Wohnort, weil Gott es so wollte. Etwas völlig Natürliches, aber wenn es nicht ordentlich und außerhalb des Lagers geschah, dann war es für Gott ein Anstoß. Gott wollte es nicht haben, es war für ihn unrein. Wir merken, die Gegenwart Gottes erfordert Heiligkeit und Reinheit, auch in den ganz praktischen und ganz alltäglichen Dingen, die das Volk Israel machen musste. Und jetzt stellt sich die Frage, was bedeutet das jetzt für uns? Sollten wir nicht das Prinzip aus der Corona-Zeit dauerhaft beibehalten, dass wir alle Kranken mit Test kontrollieren und dann sie draußen lassen? Oder aber ist es überhaupt rechtmäßig, biblisch, dass wir eine Toilette in unserem Haus haben? Die Frage würde sich ja stellen, oder? Wäre es nicht richtig, dass wir unsere Toilette draußen im Carport haben? Ja, hatten wir in Russland eigentlich immer so. Toiletten waren immer draußen. War noch etwas anders, aber wie gesagt, damals war das normal. War das nicht damals richtiger vielleicht als heute? Ja, streng genommen dürfen wir uns da einmal drüber Gedanken machen. Aber ich würde sagen, diese Frage, die stellt sich eigentlich nicht. Ja, die stellt sich eigentlich nicht, weil Gott hat jetzt Wohnung in uns bezogen. Ja, der Heilige Geist ist in uns eingezogen. Das heißt, wir sind als Leib, als Körper jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in uns. Das heißt, wir können von uns nicht mehr diese Dinge trennen. Also quasi, ich kann ja meine Notdurft, also zur Toilette gehen, kann ich. Ich kann das nicht von meinem Körper trennen, das geht gar nicht. Ja, auch andere Dinge kann ich nicht von meinem Körper trennen, das wird nicht quasi funktionieren. Krankheit, Tod, Notdurft kann ich von meinem Körper nicht trennen. Und dennoch zeigt es uns, was für ein sehr hohes Maß oder Maßstab Gott an uns Menschen hat. Seine Gegenwart erfordert Heiligkeit. Ja, Heiligkeit und Reinheit. Gottes Gegenwart in uns erfordert Heiligkeit und Reinheit. Und Paulus erinnert uns daran und greift so in etwa dieses Prinzip auf, mit diesem Denken, dass Gottes Gegenwart in uns erfordert Reinheit und Heiligkeit. Und in Philipper 4, Vers 8, da lesen wir, da sagt Paulus quasi so beiläufig, ja, zu dem, was er gesagt hat, sagt er nochmal, und noch etwas, Geschwister, sage ich euch, richtet eure Gedanken. Und wir merken hier, Paulus zielt auf das Innere ab. Gottes Geist wohnt in uns drinne, jetzt müssen wir unser Inneres, unser Denken rein und heilig halten. Ja, und dann sagt er weiter, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen, beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Also Gott hat einen sehr hohen Maßstab an uns und er ermutigt uns und erwartet, dass wir auf Reinheit und Heiligkeit achten, vor allen Dingen jetzt in unserem Denken. Womit füllen wir uns? Womit beladen wir uns? Womit beschäftigen wir uns? Ist wirklich heute wirklich hochaktuell, dass wir unser Denken, dass wir unser Gedanken und unser Sinnen rein und heilig halten. Der Fokus war damals auf die äußerliche Reinheit, weil Gott äußerlich bei ihnen wohnte, sichtbar durch die Wolke, die dort im Lager gewesen ist. Und der heutige Fokus ist auf die innerliche Reinheit gesetzt, weil Gott in uns wohnt. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die rein sind, sagt Paulus. Die Ermahnung, wie gesagt, ist hochaktuell. Wir kommen zum nächsten Teil und gehen jetzt weiter von Vers 5. Hier geht es jetzt um die Reinheit in der zwischenmenschlichen Beziehung. Auch etwas, was nicht immer sichtbar ist. Manchmal, wie gesagt, läuft das ein bisschen unterschwellig. Wir lesen weiter von Vers 5. Wir haben hier wieder dieselbe Einleitung und der Herr redete zu Mose und sprach. Und da sagt er, rede zu den Söhnen Israels, wenn ein Mann oder eine Frau, irgendein Mensch aus dem Lager, irgendeine von all den Sünden der Menschen tun, sodass sie eine Untreue gegen den Herrn begehen und dieser Mensch schuldig wird. Dann sollen sie ihre Sünde bekennen, die sie getan haben, und der Schuldige soll seine Schuld erstatten nach ihrer vollen Summe und soll noch ein Fünftel davon hinzufügen und es dem geben, an dem er schuldig geworden ist. Und wenn der andere Mann keinen Löser hat, niemand, der das in Empfang nehmen kann, dem die Schuld erstattet werden kann, dann gehört der erstattete Schuldbetrag dem Herrn. Zugunsten des Priesters, ebenso wie der Widder der Versöhnung, womit der Priester Sühnung für ihn erwirkte. Und jedes Hebopfer von allen heiligen Gaben der Söhne Israels, die sie dem Priester darbringen, soll ihm, dem Priester, gehören. Ihm sollen eines jeden heilige Gaben gehören, was jemand dem Priester gibt, soll diesem, dem Priester, gehören. Das ist jetzt eine Wiederholung eines Gesetzes aus 3. Mose Kapitel 5. Ja, also einfach eigentlich sagt dieses Gesetz fast genau dasselbe aus wie in 3. Mose. Die Besonderheit hier ist, dass der Geschädigte eventuell nicht mehr lebt. Ja, da ist eine Schuld vorhanden, aber der Geschädigte ist verstorben und hat niemanden, dem man das quasi erstatten kann. Das ist die Besonderheit hierbei. Wir schauen uns aber trotzdem die Schuld hier noch einmal an und fragen uns erst einmal und stellen fest, es geht hier um irgendeine Form von Diebstahl. Ja, ist irgendetwas veruntreut worden, es hat mit Geld zu tun. Ja, irgendwo ist Geld von einem, das dem einen zusteht, von ihm entwendet worden. Etwas, das durch einen Geldbetrag erstattet werden kann. Geld, wie gesagt, wir wissen das, ein sehr sensibles Thema, was für sehr viel Unruhe sorgen kann unter dem Volk, unter Geschwistern und der Familie. Und man könnte meinen, das ist eine Sache zwischen diesen zwei Personen. Also wenn die beiden sich einigen, ist alles gut, wir haben die Sache geklärt. Wir haben hier aber auch eine genaue Anweisung, wie der Betrogene versöhnt werden soll. Der Schuldige soll sich schuldig bekennen, das war das Erste. Er muss sich demütigen und er bekommt den vollen Betrag erstattet plus 20%, quasi den fünften Teil. Das sind gute Zinsen, ja, ihm fehlte das Geld, aber 20% mehr ist schon eine recht gute Summe, um für Ruhe zu sorgen zwischen den Parteien. Wir finden hier aber auch noch eine weitere sehr wichtige Information, die wir haben, und zwar hilft es uns, Sünde zu verstehen. Ja, das ist eine Sache zwischen zwei Personen, aber wir lesen hier in Vers 6, wenn ein Mann oder eine Frau irgendeine von all die Sünden der Menschen tun, irgendeine Sünde tun sich, die eine Person verschuldet sich einer anderen, und dann finden wir hier den Hinweis, so dass. Das heißt quasi, das ist das Gleiche, du hast dich an dieser Person verschuldigt und gleichzeitig hast du dich auch an Gott verschuldigt. Und das heißt hier, sie eine Untreue gegen den Herrn verüben. Du hast irgendwas veruntreut gegenüber einer anderen Person und gleichzeitig hast du Gott gegenüber, bist du untreu geworden und hast etwas veruntreut. Dann bist du schuldig geworden. Wir finden hier quasi eine Gleichsetzung. Der Mensch verschuldet sich gegen einen Menschen, indem er etwas veruntreut und gleichzeitig wird er Gott untreu und veruntreut ihm gegenüber etwas. Er macht sich in doppelter Weise schuldig gegenüber dem betroffenen Menschen und gegenüber Gott. Und diese Schuld zu sühnen und Vergebung zu erlangen, muss der Schuldige mehrere Dinge tun. Ja, das haben wir jetzt gerade in den Text gelesen. Ich habe das einmal so rausgeschrieben. Zum Ersten muss er Schuld bekennen, dann muss er den Schuldbetrag erstatten, plus die 20%, den fünften Teil. Und dann muss er Sühnung vor Gott erwirken, durch einen Widder, den er opfern musste. Das sind sehr wichtige Erkenntnisse für unser heutiges Verständnis von Sünde, vor dem, wie wir für unseren Umgang mit Schuld und Sünde. Ein Verschulden gegenüber einem Menschen ist gleichzeitig auch ein Verschulden Gott gegenüber. Es muss zwischen beiden Parteien gut gemacht werden, zwischen dem Menschen, an dem ich mich versündigt habe, aber auch gleichzeitig vor Gott muss ich Sühnung oder muss das wieder gut gemacht werden. Und die Reihenfolge für das Volk Israel war Schuld bekennen, Schuld erstatten, Sühnung vor Gott erwirken. Jesus Christus ist für uns tätig geworden. Er hat ganz viel getan. Diesen letzten Punkt, Sühnung vor Gott zu erwirken, das konnte nur Jesus Christus für uns vollbringen. Ja, das hat er vollbracht. Das ist quasi erledigt. Sühnung für unsere Schuld hat Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha vollbracht. Um Frieden zwischen zwei Parteien herzustellen, wo man schuldig geworden ist, da bleiben die ersten beiden Punkte immer noch quasi unsere Aufgabe. Das bleibt immer noch für uns bestehen. Das müssen wir immer wieder noch tun, um, wie gesagt, zwischen zwei Parteien zu Frieden zu kommen. Sich demütigen und Schuld bekennen und seine Schuld erstatten, ist etwas, was bleibt, was wir tun müssen. Genau, dabei sind die 20% hier, die man mehr gibt, ein kleiner Richtbetrag. Ja, wenn du dich an jemanden verschuldet hast, hast Geld veruntreut, Geld gestohlen bei jemandem, 20% obendrauf ist eine Möglichkeit. Matthäus, der Zöllner, hat uns aber gezeigt, dass die Vergebung durch Jesus Christus noch viel mehr möglich macht. Ja, wir lesen in Lukas 19, Vers 8, da heißt es, Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, veruntreut, ich bin schuldig an ihm geworden in einem gewissen Geldbetrag, ich habe ihm etwas weggenommen, was mir nicht zusteht, was ihm gehört, dem gebe ich das Vierfache zurück. Ja, das macht die Liebe Jesu möglich, quasi, dass du plötzlich nicht mehr 100% hast, sondern du hast 400%, das Vierfache hast du von dem Matthäus zurückbekommen. Aber, wie gesagt, der Text, den wir gerade gelesen haben, 20%, um Schuld wieder in Ordnung zu bringen, ist erstmal eine Orientierung. Dann haben wir etwas von der Versorgung der Priester gelesen. Im Vers 8 haben wir das gelesen, hier. Und wenn der andere Mann keinen Löser hat, dem die Schuld erstattet werden kann, dann gehört der erstattende Schuldbetrag dem Herrn zugunsten der Priester. Ich finde, das ist ein absolut faszinierender Gedanke. Ich finde das wirklich einmalig. Und das kann, glaube ich, nur Gott machen. Oder das kann wirklich nur Gott. Wir müssen uns das vorstellen, ein Mensch versündigt sich, ja, ein Mensch begeht eine Schuld, ein Mensch fügt Schaden hinzu. Und was macht Gott? Er ist in der Lage, daraus etwas Gutes zu machen. Den Priester zu versorgen. Ja. Aus Schuld kann etwas Gutes entstehen. Das ist wirklich ein wirklich faszinierendes Prinzip, das wir bis in die heutige Zeit beobachten können. Ja, gerade in der Seelsorge. Da ist Schuld, da ist Sünde. Und wenn man dann aber damit arbeitet und Gott arbeiten lässt, dann kann daraus etwas wirklich Wunderbares entstehen. Ja, hier sehen wir das so ein bisschen anklingend. Ja, also da ist Schuld und plötzlich aus dieser Schuld heraus wird plötzlich ein Priester mit einem gewissen Geldbetrag versorgt und kann so seinen Alltag bewältigen. Gott kann aus Schuld etwas Gutes entstehen lassen. Ein ganz wichtiges Prinzip für uns heute. Wir kommen zum nächsten Teil. Der dritte Teil, es geht um Reinheit in der Ehe. Ein sehr spezieller und spannender Fall, muss ich sagen. Wer das schon gelesen hat zu Hause, es ist besonders. Wir wollen uns den so ein bisschen so genau anschauen, vielleicht auch nicht, aber wir wollen den einmal durchgehen. Ich werde einmal die ersten vier Verse lesen, die Verse 11 bis Vers 14. Und es heißt hier, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn die Frau irgendeines Mannes auf Abwege gerät und Untreue gegen ihren Mann begeht. Und ein anderer Mann liegt bei ihr zur Begattung, also quasi Hurerei, und es bleibt verborgen vor den Augen ihres eigenen Mannes. Und sie hat sich im Verborgenen unrein gemacht und es ist kein Zeuge gegen sie da und sie ist nicht ertappt worden. Und der Geist der Eifersucht kommt über den Mann und er wird eifersüchtig auf seine Frau und sie hat sich wirklich unrein gemacht. Oder aber der Geist der Eifersucht kommt über den Mann und er wird eifersüchtig auf seine Frau und sie hat sich nicht unrein gemacht. Erstmal soweit. Was ist hier das Problem? Was ist hier? Wir haben ja gesagt, es ist ja ein Wenn-Dann-Text. Was ist hier das Wenn? Was ist das Problem, das eintritt, das dann durch das Dann geklärt werden muss? Wie bitte? Ein Verdacht, ja, genau. Ganz wichtig, ja. Es ist Eifersucht im Spiel. Ja, in der Ehe Eifersucht, ja. Der Mann ist eifersüchtig und wird davon nicht los. Ein ganz wichtiges Problem, würde man sagen. Der Mann ist eifersüchtig auf seine Frau. Sie könnte Ehebruch begangen haben, den niemand entdeckt hat, könnte aber genauso gut auch nicht haben, aber er wird dieses Gefühl nicht los. Wenn diese Frau wirklich diesen Ehebruch begangen hat, was ist dann die Strafe dafür? Steinigung, genau, sie muss dann getötet werden. Das lesen wir auch in 3. Mose 20, Vers 10. Also wenn die Frau wirklich Ehebruch begangen hat, dann wäre es so, wenn ein Mann Ehebruch treibt mit einer Frau seines Nächsten, müssen der Ehebrecher und die Ehebrecherin getötet werden. Also ja, hier wird der Mann speziell angesprochen, aber gab es einen Ehebruch und es war die Frau eines anderen, müssen beide getötet werden, müssen beide sterben. Hier ist es jetzt offen. Und wir wissen aber, Eifersucht zerstört eheliche Beziehung. Eifersucht in der Ehe ist etwas sehr, sehr Schädliches. Etwas, was die Beziehung nicht weiter blühen lässt, nicht weiter gedeihen lässt. Und Gott schafft einen Weg, um Eifersucht aus dem Weg zu räumen und die Frau wieder ihre Würde zurückzugeben. Ja, wenn sie wirklich nichts getan hat, dann ist das wirklich ein Weg, um der Frau wieder ihre Würde und ihre Achtung zurückzugeben. Das ist hierbei für mich persönlich sehr spannend gewesen. Also für mich habe ich das so herausnehmen können. Wir schauen uns diesen Weg einmal an. Jetzt lesen wir uns eigentlich so den ganzen Text hier von Vers 15 und ich werde das ein oder andere etwas erklären. Und zwar, dann soll der Mann seine Frau zum Priester bringen und als ihre Opfergabe ihretwegen ein Zehntel Eva Gerstenmehl darbringen. Er soll kein Öl darauf gießen und keinen Weihrauch darauf legen, denn es ist ein Speisopfer der Eifersucht, ein Erinnerungsspeisopfer, das Schuld in Erinnerung bringt. Das ist nichts anderes als ein Opfer, das Schuld ans Licht bringen soll. Ja, das Schuld in Erinnerung bringt, heißt nichts anderes, als dass Schuld ans Licht gebracht werden sollte. Dann lesen wir weiter. Und der Priester soll sie, die Frau, herantreten lassen und sie vor den Herrn stellen. Und der Priester nehme heiliges Wasser, also das, man geht davon aus, dass es das Wasser gewesen ist, vor der Stiftshütte in diesem Kupfergefäß. Ja, dort haben sich die Priester die Hände gewaschen, bevor sie dann gewisse Dinge verrichten konnten. Und aus diesem Gefäß wird dann Wasser genommen. Er nehme heiliges Wasser, abgesondertes Wasser, und tue es in ein Tongefäß, in einem Tongefäß, und der Priester nehme jetzt von dem Staub, der auf dem Fußboden der Wohnung ist, und tue ihn in das Wasser. Also er musste dann quasi in die Stiftshütte reingehen, vielleicht war es auch im Vorher, etwas Staub nehmen von der Erde und das dann in dieses Wasser hineintun. Und wir erinnern uns dabei an den Fluch, der ausgesprochen wurde im Garten Eden. Ja, da wurde die Schlange verflucht und ihr wurde gesagt, du sollst Staub fressen. Ja, wortwörtlich. In 1. Mose 3, Vers 14 zu der Schlange, du sollst Staub fressen. Und das war quasi, und das soll diese Handlung, so geht man davon aus, oder ist naheliegend, das soll daran erinnern, an diesen Fluch, der damals ausgesprochen wurde. Das heißt, die Frau, wenn sie wirklich den Ehebruch begangen hat, wurde daran erinnert, dass ein Fluch über sie ausgesprochen wird. Den werden wir uns dann gleich weiter anschauen. Aber wir erinnern uns, diese Verknüpfung im Garten Eden wurde zu der Schlange gesagt, du sollst Staub fressen, und jetzt nimmt man etwas Staub und tut diesen Staub in das Wasser. Wir lesen weiter ab Vers 18. Und der Priester stelle die Frau vor den Herrn und lasse das Haupthaar der Frau herabhängen. Er nehme quasi den Schmuck bei ihr aus den Haaren heraus, sodass die Haare dann quasi fallen, also quasi herabfallen dann. Und lege auf ihre Hände das Erinnerungsspeisopfer. Es ist ein Speisopfer der Eifersucht, und das fluchbringende Wasser der Bitterkeit soll in der Hand des Priesters sein. Wir können uns die Situation ein bisschen vorstellen. Ja? Die Frau steht vor dem Priester und der Priester führt diese Dinge heraus. Gibt ihr etwas in die Hand, hat das Wasser in der Hand und dann geht das weiter. Und der Priester soll sie beschwören und zu der Frau sprechen. Wenn kein Mann bei dir gelegen hat, und wenn du, die du unter deinem Mann bist, nicht auf Abwege geraten bist in Unreinheit, dann bleibe unversehrt von diesem fluchbringenden Wasser der Bitterkeit. Wenn du aber, die du unter deinem Mann bist, auf Abwege geraten bist und dich unrein gemacht hast und ein Mann bei dir gelegen hat, außer deinem eigenen Mann, und so soll der Priester die Frau beschwören mit dem Schwur der Verfluchung. Und das ist quasi so ein Einschub, den wir hier haben. Und, und der Priester soll zu der Frau sprechen. Dann mache der Herr dich zur Verfluchung und zum Schwur inmitten deines Volkes, indem der Herr deine Hüfte schwinden und deinen Bauch anschwellen lässt. Und es komme dieses fluchbringende Wasser in deine Eingeweide, um den Bauch anschwellen und die Hüfte schwinden zu lassen. Und die Frau soll sagen, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, das, was Jesus gesagt hatte. Es soll wirklich so geschehen. Und der Priester soll diese Verfluchung in ein Buch schreiben und sie in das Wasser der Bitterkeit hinein abwischen. Einige Übersetzungen sprechen auch davon, er soll das dann wieder abkratzen, die Buchstaben, in dieses Wasser hinein. Und dieses Wasser, wie gesagt, das werden wir sehr gleich sehen, dann soll sie das weiter trinken. Also hinein abwischen, in das Wasser hinein. Und er soll die Frau das fluchbringende Wasser der Bitterkeit trinken lassen, damit das fluchbringende Wasser zur Bitterkeit in sie kommt. Und der Priester nehme aus der Hand der Frau das Speisopfer der Eifersucht und schwinge das Speisopfer vor dem Herrn und bringe es zum Altar. Und der Priester nehme eine Handvoll von dem Speisopfer als dessen Askara, quasi der Teil, der verbrannt wird, dann in Rauch aufgeht, und räuchere es auf dem Altar. Und danach soll er die Frau das Wasser trinken lassen. Und wenn er sie das Wasser hat trinken lassen, dann wird es geschehen, wenn sie sich unrein gemacht hat und Untreue begangen hat gegen ihren Mann, dass das fluchbringende Wasser zur Bitterkeit in sie kommen wird und ihr Bauch wird anschwellen und ihre Hüfte wird schwinden und die Frau wird zum Fluch werden inmitten ihres Volkes. Das heißt, der Fluch wird bildlich zu sehen sein. Wenn aber die Frau sich nicht unrein gemacht hat und rein ist, dann wird sie unversehrt bleiben und Samen empfangen und kann wieder schwanger werden. Das ist das Gesetz der Eifersucht. Wenn eine Frau, die unter ihrem Mann ist, auf Abwege gerät und sich unrein macht, oder wenn über einen Mann der Geist der Eifersucht kommt und er eifersüchtig wird auf seine Frau, dann soll er die Frau vor den Herrn stellen und der Priester soll mit ihr tun nach diesem ganzen Gesetz. Und der Mann wird frei sein von Schuld, eine solche Frau aber, quasi die schuldige Frau, soll ihre Schuld tragen. Schon eine besondere Situation. Also dieses Wasser möchte ich nicht trinken, auch wenn ich unschuldig bin. Es ist, sich das alles anzuhören und dann darauf zu reagieren, es schüttelt einen. Ja? Also es ist schon wirklich sehr besonders. Das ist sehr spannend, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Es wird nur von dem Mann gesprochen, der seine Frau, also der eifersüchtig wird auf seine Frau. Ja? Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber wir können uns einmal diese Situation vorstellen. Ja, wir haben das jetzt gehört, wir haben das jetzt vernommen. Ich möchte nicht ins Detail gehen, das wird das Ganze ein bisschen sprengen. So viel Zeit haben wir nicht. Aber der Mann, der wird von Eifersucht geplagt. Ja, der Mann wird eifersüchtig und kommt davon nicht los. Er konfrontiert seine Frau damit und sagt, du, irgendwas ist da gewesen zwischen dir und irgendeinem Nachbarn oder so. Und sie sagt, nein, da ist nichts gewesen. Ja, da ist nichts gewesen, sie streitet alles ab. Er sieht keinen Ausweg und führt seine Frau zum Priester. Sie unterzieht sich dieser ganzen Prozedur, erlebt das Ganze, muss dieses Wasser trinken, wird in gewisser Weise bloßgestellt. Ja. Es ist bestimmt für die Frau keine schöne Erfahrung. Also du wirst dann vor dem Priester, wirst mit irgendwas konfrontiert, beschuldigt, wo, also wie gesagt, wenn du als Unschuldige dann vor diesem Priester stehst, also es ist schon sehr, sehr unangenehm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie gesagt, muss sie dann dieses bittere Staubwasser auch noch trinken, irgendwie runterwürgen, dieses Getränk dann. Der Mann beobachtet sie wahrscheinlich die ganze Zeit, davon gehe ich aus, dass er die ganze Zeit dabei war und er sieht es und ich finde diesen Ausdruck, wenn man dann wirklich als Frau das alles über sich ergehen lässt und dann bewusst sagt, Amen, Amen, es soll geschehen. Das drückt einen Charakter aus von der Frau. Also ich finde, das ist eine faszinierende Situation jetzt hier. Der Mann sieht, wie ein Fluch über sie ausgesprochen wird und sie bestätigt dieses mit doppeltem Ausdruck, mit Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, so soll es geschehen. Was wird passieren, wenn nach einigen Wochen und Monaten es der Frau blendend geht? Es geht ihr super, vielleicht ist sie sogar wieder schwanger geworden. Was passiert dann? Was geschieht dann unter dem Volk? Was geschieht mit dieser Frau? Die Frau wird in ihrer Würde wieder erhoben. Ja? Jeder merkt, diese Frau ist eine wahrhaftige Frau. Sie ist ehrlich. Sie hat sich nicht schuldig gemacht. Sie wird in ihrer ganzen Würde nochmals wirklich emporgehoben. Sie wurde beschuldigt, aber es hatte kein Hand und Fuß. Gott hat ihre Ehrlichkeit bestätigt. Sie ist unschuldig, sie hat Wahrheit gesagt und Gott hat das bestätigt. Der Mann, der wird sich sicherlich schuldig fühlen. Also ich, wie gesagt, als Mann sicherlich Eifersucht ist was ganz Schlimmes, aber wenn du sowas dann erlebst, dann ist es schon, das ist schon nicht schön. Und da lesen wir in unserem Text, da wird der Mann sogar wieder ermutigt. Und da heißt es hier, und der Mann wird frei sein von Schuld. Ja, der Mann darf sich da irgendwie ein Stück weit wieder Trost zugesprochen werden. Vielleicht ist aber auch diese Aussage dahingehend gemeint, dass wenn die Frau dann gesteinigt wird, dann sagt Gott, ja, dieses Eifersucht, die du gehabt hast, war berechtigt. Es hat dazu beigetragen, dass Sünde und Schuld und Hurerei im Lager aufgedeckt wird und dass das Lager wieder hergestellt und rein wird. Ja, der Mann ist frei von Schuld. Beides könnte man hier sehen. Wenn aber, oder vielleicht wenn wir dann hier noch zu dem Mann gehen, Gott beruhigt den Mann und sagt, du warst eifersüchtig auf deine Frau, das hat aber keinen Grund, vertraue ihr und lebe weiterhin dein Leben glücklich mit deiner Frau. Ja, genieße das Leben mit ihr und vertraue ihr. Wenn aber nach Wochen und Monaten, jetzt dieser andere Fall, die Frau ist schuldig, die Frau anfängt zu siechen, sie magert ab, der Bauch schwillt an, obwohl sie gar nicht schwanger ist. Das ist wirklich ein trauriges Bild. Sie wird quasi zum bildhaften Fluch. Dann sehen alle, diese Frau, sie hat gelogen. Sie hat die Ehe gebrochen. Sie ist schuldig gewesen, schuldig geworden. Und dann ist klar, wie gesagt, sie hat die Ehe gebrochen. Dann ist die zweite Frage, mit wem hat sie die Ehe gebrochen? Viktor, jetzt kommt dieser Punkt dazu. Ja? Mit wem hast du die Ehe gebrochen? Und wahrscheinlich wird es dann ans Licht kommen, ich weiß es nicht natürlich, aber wenn die Frau dann quasi auch schon in dieser Situation ist, kann man davon ausgehen, dass dann offensichtlich wird, ja, mit dem und dem habe ich die Ehe gebrochen. Und was tritt dann ein mit dem Mann, dem Ehebrecher? Wird gesteinigt werden, beide müssen sterben. Ja, das ist quasi diese Folge. Warum der Mann angesprochen wird mit dem Geist der Eifersucht, hat Gott so festgelegt. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir Männer nicht ganz so emotional. Wenn es uns dann irgendwann ereilt und wir werden eifersüchtig, dann hat das irgendwie vielleicht mehr Hand und Fuß. Weiß ich nicht. Aber das ist so, das müssen wir erstmal so stehen lassen. Nur wenn Sünde da wirklich da ist, dann wird die Sünde entdeckt werden und beide werden damit konfrontiert werden. Das denke ich sehr stark. Weil es geht darum, es geht immer noch um Reinheit und Heiligkeit im Lager. Und Gott hat da ein Augenmerk darauf, dass das Lager heilig und rein gehalten wird. Ja. Ja, ich möchte zum Schluss kommen, die Zeit ist vorgerückt. Und ich möchte nur noch daran erinnern, Gott ist es wichtig, dass wir Identität und Stabilität haben in unserem Leben. Das ist Gottes Wort dabei, es zu schaffen. Wir sollen wissen, wer wir sind. Und das soll uns Stabilität vermitteln. Dann das andere ist, Gott ist um Reinheit bemüht. Um persönliche, zwischenmenschliche und eheliche Reinheit. Und Gott ist auch darum bemüht, dass in der Ehe die Ehe frei ist von Ehebruch, aber auch frei ist von Eifersucht. Ja, es ist keine Anweisung, denke ich mal, für die heutige Zeit. Aber ich weiß es nicht. Schlimmstenfalls könnte man vielleicht mal sowas praktizieren und ins Gebet vor Gott bringen, dass Gott Eifersucht auch dort aus der Ehe verschwinden lässt. Wie gesagt, Gott ist es ein Anliegen, dass die Ehe glücklich und erfüllt gelebt wird. Gott segne uns weiterhin beim Nachdenken. Es sind nur meine Gedanken gewesen. Ich hoffe, dass sie euch ein Segen sein konnten.